Kinder oder keine? 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 Herzlich willkommen zu Kinder oder keine? Ein Podcast über Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten. Ich bin Alissa und das Thema Kinder bekommen oder nicht, das beschäftigt mich heftig. Wenn ihr mehr zu mir und der Idee des Podcasts wissen wollt, könnt ihr euch die Minifolge zu sowas wie eine Einleitung anhören. Okay, dann sage ich kurz sowas wie ein Intro und dann lege ich mit meinen Fragen los, ja, dass wir nicht so viel...
Moment, ja? ich habe ein Mikro, vielleicht ist das besser, weil du nimmst es ja jetzt auf, ne? Ja, oder wie ist der Ton bei dir?
Wahrscheinlich ist es cool, wenn du ein Mikro sprichst.
Okay, weißt du was, dann kannst du ja schon mal dein Intro sprechen.
Ja.
Und ich hol mal schnell mein Mikro und dann schneidest du es nachher einfach raus.
Also, heute spreche ich online mit Barbara Peveling. Sie ist Mitherausgeberin der am 25. Januar bei Nautilus Flugschrift erschienenen Anthologie Kinderkriegen, Reproduktion Reloaded. Und ich bin auf sie über Jan Fischer gestoßen, bei dem ich wegen meiner Podcast-Idee dieses Semester auch ein Podcast-Seminar der Hochschule besucht habe. Ja, an der Stelle auch herzlichen Dank an ihn, weil er hat mir immer Rückmeldungen und Antworten auf alle meine Fragen gegeben und den Kontakt zu den Herausgeberinnen hergestellt. Ja, und um das Buch wird es heute auch hauptsächlich gehen. Da Barbara, ist sehr praktisch, dass du wiederkommst, weil ich wollte dich fragen, ist es auch in Ordnung, wenn wir genügend Zeit haben, wenn ich dir auch noch so ein paar persönliche Fragen stelle, weil unsere Herangehensweise ja sowohl bei dem Podcast als auch in dem Buch ist ja auch eine sehr persönliche.
Ja, ja.
Ich finde, in beiden eben, das verbindet es auch irgendwie, geht es ja auch um die Enttabuisierung und die gesellschaftliche Thematisierung von der Thematik Kinder ja. Oder keine und alles, was dazu gehört.
Ja. Okay.
Super. Ja.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich perfekt. Ja, und weil Barbara Peveling in Paris kommt, wie gesagt, sprechen wir heute auch online und ich hoffe, es klappt alles gut mit dem Sound. Ich höre dich. Barbara, wenn du magst, kannst du dich gleich mal einmal so selber vorstellen.
Also, ja, hallo, vielen Dank, Alissa, für die Einladung. Ich freue mich sehr, das Buch hier vorstellen zu können. Kinderkriegen, Reproduktion Reloaded, erschienen bei der Nautilus-Edition in der Reihe Flugschrift, zusammen herausgegeben mit Nicola Richter. Mein Name ist Barbara Peveling. Ich bin Ethnologin, also von der Ausbildung, Berufsausbildung her, und habe auch kreatives Schreiben studiert. Und seit ein paar Jahren lebe ich vor allem vom Schreiben. Aber auch, also ich kümmere mich auch um Kinder. Ich habe selber drei Kinder und das ist auch recht aufwendig, weil zwei meiner Kinder eine Behinderung haben. Ja, und das Thema Kinderkriegen ist daher sehr zentral für mich als Frau und in meinem Leben, auch im Berufsleben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Buch rausgebracht haben.
Ja, da würde ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen, weil mich das auch total interessiert, wie du das machst mit Schreiben und gleichzeitig Kinder betreuen. Aber vielleicht erstmal, wie kam die Idee zu dem Buch eigentlich und wann kam sie und wie lange hat es von der Idee bis zum Herausgeben gedauert?
Von der Idee bis zum Buch, also konkrete Idee, zusammen mit Nicola Richter, hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert, würde ich sagen. Das ging relativ schnell. Also wir haben vielleicht so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher zusammen dran gearbeitet, weil wir hatten die Autoren größtenteils schon vorher kontaktiert, bevor wir einen Verlag kontaktiert haben. Und die Idee kam ja unter der Dusche, dass ich darüber in meinem Schreiben kommt es natürlich immer wieder vor. Also ich habe auch schon sehr früh über Mutterschaft geschrieben, also zum Beispiel meine Diplomarbeit für das kreative Schreiben. Da ging es auch um Mutterarbeit oder Mutterschaft. Und das Thema ist aber eigentlich eher so ein Randthema geblieben und in der Literatur und zum Glück, zum Beispiel auch mit Anke Stelling und ihrem Preis neulich, erst, also wird es überhaupt endlich honoriert. Und ich habe dann über diese Dimension des Kinderkriegens und Elternsein nachgedacht und mir gesagt, so alternative Methoden, Kinder zu bekommen, also zum Beispiel künstliche Befruchtung und sowas, das interessiert mich persönlich. weil ich selber erlebt habe, und auch alternative Formen von Familie, wie zum Beispiel homosexuelle Familien, Regenbogenfamilien und so weiter. Das interessiert mich auch sehr. Und ich habe eben gedacht, ja, über diese ganze Dimension kann ich selber überhaupt nicht schreiben. Also auch aus einer ethnologischen Perspektive. Ich habe auch für meine Doktorarbeit lange Feldforschung gemacht, Interviews gemacht und finde aber heute, dass das ein sehr sensibles Thema ist und dass man eigentlich viel mehr auch in der Wissenschaft Menschen selber, Betroffene selber zu Wort kommen lassen müsste. Und dieses Buch ist eben da so ein Anfang, über den ich mich sehr freue.
Total, ja. Mir ist auch beim Lesen, auch ich habe ja netterweise von einem Verlag tatsächlich ein Leseexemplar zugeschickt bekommen und ich habe so schnell gelesen, wie ich lange nicht gelesen habe. Ich bin schon fast beim zwei Drittel oder so. Und mir ist auch gleich aufgefallen, dass ich finde, dass total die Stärke ist, dass es so unterschiedliche Geschichten und Blickwinkel auf die Kinderthematik beinhaltet und auch so widersprüchliche Geschichten nebeneinander stehen dürfen. Und ich finde auch, das zieht einen total rein, so mit den unterschiedlichen Schreibstilen, aber auch mit den ganz unterschiedlichen Geschichten. Und ich habe beim Lesen auch, mal war ich so wirklich mit Tränen gerührt und dann musste ich so lachen und habe vor mich hingegrinst. Und so. Ich finde, das ist total die Stärke. Und ich bin ja jetzt noch nicht fertig, aber ich wollte fragen auch, gibt es Perspektiven, die für dich selber noch in dem Buch fehlen? Weil du ja auch meintest, es ist so ein Anfang, aber gibt es Perspektiven, wo du konkret noch gedacht hast, das wäre schön, wenn die noch mit reingeflossen wären?
Ja, total viel. Also zum Beispiel das Thema Co-Parenting oder das Thema Bonuskinder oder Bonuseltern bei Patchwork-Familien oder auch das Thema zum Beispiel, wenn ein Elternteil psychisch krank wird. Solche Thematiken sind wichtig oder auch jetzt zum Beispiel lesbische Familien. Wir haben zum Glück den Text über Leihmutterschaft, über den ich sehr glücklich bin. Aber wir hatten auch noch viel mehr Kontakte zu Autoren. Wir hatten auch zum Teil andere Texte, die dann aber ersetzt wurden mit anderen Themen. Wegen der Corona-Krise konnten viele Autoren ihre Texte auch nicht abliefern. Also manche haben einfach auch gesagt, ich schaffe das jetzt nicht mehr, weil ich gerade mit so überfordert bin. Ja, also es gibt noch viel, viel mehr. Also es gibt noch viel Stoff. Es ist noch viel Platz nach oben.
Ja, ich merke das auch bei dem Podcast-Gespräch jetzt immer wieder, dass ich ständig denke, so diese Thematik wäre noch spannend, diese. Und dann frage ich mich auch, wann kann man das mal fertig machen? Und ihr hättet bestimmt auch locker noch so 300 Seiten füllen können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich denke mal, es ist halt einfach so ein urmenschliches Thema. Ja, also auch zum Beispiel, wie lebt man, wenn man zum Beispiel keine eigenen Kinder bekommen kann, wenn man also praktisch seine über eine Eizellenspende ein Kind bekommen hat. Das hätte ich zum Beispiel auch total interessant gefunden. Ich habe ja da auch Abschied von einer Schneeflocke. Zum Beispiel, wie lebt ein Paar, das eben so ein Kind, also so ein Kind ausgetragen hat und aufzieht? Ich denke, gerade heute, wo die Forschung immer weiter schreitet, die Lebensentwürfe immer diverser werden und also gibt es da noch sehr viel Thematik, die wahrscheinlich, das wahrscheinlich gar nicht aufhört. Also deinen Podcast kannst du wahrscheinlich in aller Ewigkeit fortführen.
Ja. Wenn ich mich auch mal wieder Energie für andere Sachen haben möchte. Mein Ziel ist ja auch, mich ein bisschen zu entscheiden mit dem Podcast-Projekt, wie ich selber das machen möchte mit den Kindern oder nicht. Und wie habt ihr das gemacht? Nach welchen Kriterien habt ihr dann ausgewählt? Und gab es auch Beiträge, wo ihr ursprünglich dachtet, die wollt ihr veröffentlichen, aber habt es dann doch nicht gemacht? Zum Beispiel, wenn sie vorher von euren Idealen irgendwie abgewichen sind?
Nein, überhaupt nicht. Also wenn wir bei Texten Fragen hatten, dann haben wir das mit den Autoren geklärt, aber das gab es eigentlich nicht. Ja, also es gab jetzt keine Texte, die rausgefallen sind wegen der Thematik oder so. Wir haben alle Autoren, die zugesagt haben, dass sie einen Text liefern, der wurde auch genommen. Und dann wurden auch zum Teil Texte veröffentlicht, also die schon Aufmerksamkeit bekommen haben oder die im Netz zum Beispiel von Judith Sombré, die uns im Netz aufgefallen sind.
Also das war unterschiedlich, wie dann der Kontakt auch zustande kam zu den Autorinnen.
Das war super interessant und spannend. Also zum Beispiel, ich hatte den Wunsch von Anfang an, einen männlichen Kinderwunsch dabei zu haben oder einen Mann, der über seine Abtreibung erzählt. Also das war dann total nett, dass zum Beispiel Karl Grünberg, noch ein Kind, den Text habe ich in der Zeit, glaube ich, war das der zweite Zeit online, war das, glaube ich, habe ich den gesehen und ihm geschrieben, ob er sich das vorstellen könnte. Oder es gab noch einen. Antje Schrupp zum Beispiel finde ich auch sehr wichtig, obwohl ihr Text ganz anders ist. Also es ist ja eher so eine soziologische Reflexion ein bisschen fast über das Schwangerwerden können. Aber also eben auch da steckt auch so eine ganze politische Dimension hin, über die Bewusstsein hinter, über das Bewusstsein von Körpern und so zum Beispiel. Und Ulrike Dresner, da hatte ich ein Interview gelesen von ihr und habe sie dann angeschrieben. Und ich fand das ganz toll, dass sie auch bereit war, da über das nicht grünäugige Kind zu schreiben. Also es waren immer ganz andere Ansätze, immer auch oft sehr persönlich, aber es war eine sehr schöne Begegnung.
Ja, bei dem Antje-Schrupp-Text, da weiß ich noch, da hatte ich so eine Irritation, weil sie geschrieben hat, wie, dass wir in einer Zeit nach dem Patriarchat leben. Und da dachte ich so, nee, das stimmt doch gar nicht. Wir leben doch noch voll da drin.
Ja, vielleicht erklärt das abgeschaffte Patriarchat, das immer wieder so auf sich aufbäumt.
Ja. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass in den letzten, ich würde mal sagen, so 3 Jahren oder so, einfach schon vermehrt so Aufmerksamkeit auf der Thematik liegt und zunehmend auch aufgegriffen wird aus einer queer-feministischen oder intersektionalen oder vielschichtigeren Perspektive?
Ja, also darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Also ich denke mal, ich kann jetzt eher für den Literaturbetrieb sprechen. Also ich denke mal, zum Beispiel das Buch von Anke Stelling hat sehr viel in Bewegung gebracht. Und also andererseits ist es ein Thema, das schon lange, lange, lange existiert, wo man sich denkt, zum Beispiel Marlene Streowitz hat auch total viel darüber geschrieben. Also ganze Bücher über darüber, wie das ist, als Frau mit Kindern alleine zu sein und so weiter. Und es wurde halt trotzdem nie so wirklich bewusst, die Person selber, also der Autor oder die Autorin, damit in Verbindung gebracht, dass sie sich in dieser Situation befindet und vielleicht auch bestimmte Bedürfnisse hat. Also man konnte darüber schreiben, aber aus so einer Distanz. Und ich finde, heute gibt es vermehrt so ein Bewusstsein, dass es eben auch, also dass die Menschen dahinter stehen und die eine Erfahrung haben, genau wie Diversität und so weiter. Also vorher war es vielleicht egal, das habe ich ja auch ganz schon am Anfang angesprochen, warum ich jetzt wichtig fand, das ein Sammelband zu machen. Es war vielleicht egal, wer darüber schrieb, wie es ist, in einem farbigen Körper zu stecken. Ja, es konnte jeder darüber schreiben. Der Text stand für sich. Heute ist viel mehr ein Bewusstsein dafür, dass es eben auch die Person vielleicht auch ein Erleben hat, das respektiert werden muss. Ja. Und das finde ich sehr gut. Ja.
Dass die Betroffenen oder die Person, die es selber erleben, halt selbst drüber schreiben und es nicht mehr so ein wissenschaftlicher Blick auch darauf ist, oder?
Ja, genau. Also nicht mehr so distanziert. Also vorher war halt eben dann so ein Schreibmonopol von, jetzt überspannt gesagt, privilegierten Menschen, die darüber die Zeit und die Möglichkeit hatten, darüber zu schreiben. Und heute kommt es auch mehr so ein Bewusstsein, dass ja, dass vielleicht auch also alleinerziehende Frauen gar nicht so die Möglichkeit haben. Oder Menschen, die 3 Kinder haben, vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit haben, sich über ihre Lebensdimensionen zu äußern. Und das wichtig aber ist, ihnen diese Möglichkeit zu geben.
Ja. Gab es für dich durch die Veröffentlichung und das Lesen von den Beiträgen auch selber so neue so Umdenk- und Nachdenk- und Neudenkprozesse?
Ja, also es gibt schon viele Dinge, mit denen ich jetzt konfrontiert wurde, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Also auf jeden Fall zum Beispiel der Text von Martin Lombard, Scherbenglas, wo es darüber geht, also wie mit Menschen mit Behinderung umgegangen wird und ihr Kinderwunsch und ihr Recht auf Familie. Oder auch der Text von Florian Werner über Pater Familias. Ja, also es werden halt viele, es gibt vielleicht wenig Antworten in dem Buch selber. Das sagen wir auch in der Einleitung. Aber es gibt viele Denkanstöße, die wichtig sind.
Ja. Habt ihr eigentlich, das interessiert mich jetzt gerade, habt ihr eigentlich auch Texte aus auch Trans-Perspektive zum Thema Kinder bekommen mit drin in der Anthologie?
Nee, wir haben den Text von Veit-Johannes Schmiedinger, Der Besuch, aber wir haben keine Menschen, die aus einer Trans-Perspektive oder, also ich habe ein paar Autoren angeschrieben, die zum Beispiel auch in einer homosexuellen, lesbischen Partnerschaft leben, aber also die Autoren, die ich persönlich kannte, arbeitet auch und hatte dann einfach auch keine Zeit, einen Text zu schreiben. Mhm. Ja. Ja. Hätten wir aber gerne gehabt.
Ja, ich meine, es ist auch total verständlich, dass auch Leute, die dann auch Kinder haben und noch arbeiten und dann vielleicht auch in dem Moment auch keine Zeit haben, Texte zu schreiben oder Podcast-Gespräche zu führen. Ja, aber vielleicht überlegt ihr manchmal, ob wir noch so ein Kinderkriegen 2 rausgeben möchtet, ob es noch einen zweiten Teil geben soll.
Das war, ja, wir haben das jetzt noch nicht überlegt, weil wir sind jetzt erstmal noch gerade, also das Buch ist gerade erst erschienen und andererseits gibt es auch sehr viele also Sachen, die in Bewegung sind, zum Beispiel, also gerade in der Literatur, es gibt so die Seite Other Writers Need to Concentrate. Da geht es um Elternschaft und Autorensein, wo es auch darum geht, das Bewusstsein zu fördern, dass Autoren eben also auch Familie haben und da auch bestimmte Bedürfnisse haben. Also jetzt gerade, wenn man Stipendien denkt, man kann eben kein Stipendium annehmen, wenn man nur in einem Raum ist, wenn man 3 Kinder hat zum Beispiel. Also wenn da nur ein Raum und 1.000 Euro geboten wird, dann ist das einfach unmöglich für Eltern. Oder dann gibt es auch also das Kollektiv, das hier auch drin ist, Writing with Rage, Writing with Care. Das ist zum Beispiel auch eine sehr wichtige Initiative, die sich eben auch, also jetzt weiter dafür einsetzt, außer dem Text, den sie geschrieben haben, dafür, dass auch mehr Bewusstsein entsteht, was Care-Arbeit ist, wie wichtig das ist und die auch versuchen, jetzt andere Gruppen anzusprechen und da was zu entwickeln. Also jetzt nicht nur Mütter, weiße Mütter, die gerade schreiben, sondern einfach viel diverser zu werden, ja.
Aber voll toll, dass es das schon gibt. In der Kunst ist es ja auch total Thema mit den Stipendien, dass das auch voll das Ausschlusskriterium ist für Menschen, die sich für Kinder entscheiden und da schon total dieser Weg irgendwie viel verkompliziert wird, dadurch, dass Stipendien viel schlechter möglich sind.
Ich möchte Entschuldigung, bei der Seite Other Writers Need to Concentrate, die haben auch also so eine Partnerschaft mit einer Künstlerin, die immer wieder auf ihrem Blog Künstlerinnen vorstellt oder Künstler, aber ich glaube, es sind vor allem Künstlerinnen, die sich mit Elternschaft auseinandersetzen.
Ja, toll, da muss ich unbedingt drauf gucken. Ich würde dich vielleicht bitten, mir nochmal diese Links zu schicken, wenn es geht, dass ich die in die Shownotes packen kann, alle, dass die Leute dann da draufklicken können. du hast ja gesagt, dass du jetzt auch hauptsächlich vom Schreiben auch lebst und ich habe mich das und frage mich das auch ganz viel, wie das gut gehen kann mit Kinder begleiten und gleichzeitig kreativ sein, schreiben, Kunst machen. Wie ist das für dich? Wie funktioniert das?
Ja, also es funktioniert eigentlich nicht so wirklich, weil ich lebe nicht alleine. Bei uns ist es schon so, dass mein Partner den Hauptteil des Finanziellen einbringt. Also ich kümmere mich halt viel um die Kinder und habe aber kein regelmäßiges Einkommen. Und ich denke mal, also ich weiß nicht, wie ich leben würde ohne diese Partnerschaft. Ernsthaft, es ist traurig, aber es ist halt so mit 3 Kindern. Also ich habe auch alleine gelebt mit meiner Tochter lange. Und da habe ich in der Wissenschaft gearbeitet und habe da auch von Stipendium gelebt. Aber ich glaube, jetzt mit mehr als einem Kind ganz alleine, es wäre unmöglich ohne Einkommen, also regelmäßiges Einkommen.
Ich habe ja deine Geschichte auf jeden Fall schon gelesen in der Anthologie. Und da ging es mir auch so, also die Herztöne hören Geschichte. Und da ging es mir auch so, dass ich am Schluss eigentlich dachte, ich möchte gar nicht, dass sie aufhört. Ich möchte unbedingt wissen, wie es weiterging und so. Und jetzt habe ich ja ein bisschen diese tolle Möglichkeit zu fragen, wie es weiterging. Und da habe ich mich dann auch gefragt, vielleicht kannst du dazu was sagen. Bist du dann alleine Mutter geworden, als du schwanger warst mit dem ersten Kind und dich verabschiedet hast von diesem Typen? Und mich würde auch interessieren, ob du diesen Orion nochmal wieder getroffen hast irgendwann. Ja, und wie deine 20-jährige Tochter reagiert hat, als sie dann den Text gelesen hat, würde mich total interessieren.
Also, erstmal der Reihe nach. Also ja, ich habe das Kind alleine bekommen und ja, ich habe auch weiter oder wieder dann Kontakt zu dem Vater und der auch seine Vaterrolle in seiner Weise übernommen hat und sich auch um seine Tochter gekümmert hat und immer noch kümmert. Also, ich hätte sogar gerne gehabt, dass er einen Text in dieser Anthologie schreibt. Aber erzählerisches Essay war nicht so sein Stil. Er hätte eher so eine Erzählung schreiben können. Aber das ist eigentlich gut ausgegangen. Und meine Tochter, wie reagiert die? Also ja, meine Tochter ist sehr aktiv, auch künstlerisch. Also sie studiert auch Kunst und setzt sich sehr viel mit solchen Dingen auseinander. Also was bedeutet es, Frau sein? Was bedeutet es, in einem Körper geboren zu sein? Und so, das sind Themen, die sie auch selber interessieren. Und ich bin gespannt, wie es so mit der jüngeren Generation weitergeht, weil ich finde das total toll. Ich freue mich eigentlich total, dass Frauen, junge Frauen heute, also jetzt auch wie so eure Generation, da sich, die so mutig sind und sich so viele Fragen stellen und auch neue Wege gehen. Ich finde das toll. Ja.
Und das heißt, sie hat den Text aber gelesen und fand ihn auch gut so. Und hat sie dir Rückmeldung gegeben dazu?
Indirekt. Also ich meine, ich denke, es sind Sachen, die ist so ihre eigene Geschichte. Und Kinder kriegen ist etwas, was sie gerade noch nicht so interessiert, weil sie auch, ja, sie hat ja auch kleinere Geschwister und so. Sie konzentriert sich zurzeit eher so auf ihr Studium und ihr eigenes Leben. Aber Kinderkriegen ist noch nicht so ihr Thema.
Und als du sie aber bekommen hattest du dann so Unterstützung von Freunden oder deinen eigenen Eltern oder hast du das dann wirklich so ganz allein gemanagt?
Ja, ich hatte schon Unterstützung von vor allem von Freunden. Ich habe auch in einer WG gewohnt mit einer anderen Mutter zusammen eine Zeit lang. Ich hatte auch eine ganz tolle Tagesmutter. Also ich kenne ja beide Modelle, Lebensmodelle als alleinerziehende Mutter und als in einer Partnerschaft. Ich finde, das kann man gar nicht so gegeneinander aufrechnen. Also ich finde, in einer Partnerschaft kann es auch oft sehr schwer sein, vor allem wenn zwei Menschen ihre individuellen Lebensentwürfe haben und das nicht nur die Elternschaft ist. Und von daher finde ich zum Beispiel Co-Parenting eigentlich auch ein interessantes Modell, ja, wenn man das bewusst macht. Bei mir war das halt so ein bisschen, ich bin da so reingeworfen worden. Und ich denke, was ich heute eben auch sehr gut finde, ist, dass man sich immer mehr von diesen Rollenmodellen, also von diesen Idealen, was Familie ist, was Mutterschaft ist und so weiter, dass man sich davon immer mehr verabschiedet und auch mit seinen Kindern vielleicht darüber reflektieren kann. Ja, also weil es ist halt auch sehr belastend für eine Mutter, die dann eben alles sein muss. Und auch für einen Vater, Männer vielleicht auch belastend, dass sie eben dann diese Ernährerrolle, also da schreibt ja auch der Florian Werner drüber, was habe ich überhaupt für eine Rolle, wo bin ich jetzt überhaupt? Und ich denke mal, das ist sehr schmerzhaft heute, aber andererseits ist es auch eine Chance, dass man das eben darüber reflektieren kann und darf. Und ich finde es eben deswegen, deswegen bewundere ich die junge Generation und finde sie sehr mutig, weil sie sich dem eben sehr aktiv stellt. Ich weiß nicht, ob meine Generation das so gemacht hat. Ja, wahrscheinlich schon, weil es ist natürlich eine Entwicklung, die so langsam weitergeht. Aber
das glaube ich auch. Ich glaube, dass das heute so möglich ist, liegt auch an den feministischen Kämpfen vor 50 Jahren. Und dass sich das, also vielleicht ist das eine Möglichkeit, da zu sehen, da ist schon weitergegangen. Und jetzt können wir so in der Öffentlichkeit darüber sprechen und uns das trauen. Aber nur, weil die Geschichte eben schon so starke Personen vorher hatte, die dafür gekämpft hat.
Ja, das stimmt. Andererseits ist es aber auch, also ich empfinde meine Generation, denke ich, manche ist eigentlich auch eine betrogene Generation von Frauen. Und ich glaube, als ich mit Undine Materni, also die über alleinerziehend sein, vom Zivil und zu wenig beim Versuch, Familie zu sein, gesprochen hat, hat sie auch im Gespräch sowas in der Richtung gesagt, also wir sind ja fast dieselbe Generation, sie und ich, also betrogen, weil uns halt suggeriert wurde, also dadurch, dass es halt so Verhütung und so gibt, Familienplanung und Kinderbetreuung ist ja auch alles in Butter, ja. Also ihr könnt ja Karriere machen. Also ich meine zum Beispiel in Frankreich, ich lebe ja in Frankreich, man denkt in Deutschland immer, oh, in Frankreich, da haben die Frauen das so leicht und so. Und das ist auch eine Illusion. Und das haben ja auch gerade so Texte wie die Mental Load, dieser Comic, weiß nicht, ob den...
Ja, den kenne ich, der ist super, Mental Load.
Genau.
Ich auch verlinken in den Shownotes.
Ja, genau, also das ist ja eine Französin und die hat das auch eben so gezeigt, dass selbst auch, also alle Mütter, die ich kenne, auch in Frankreich, also das ist nicht so einfach, dass man, oh, man gibt die Kinder ab, es gibt da noch total viel Arbeit und es ist vor allem auch eine sehr große Ungleichheit, weil wenn man die Kinder einfach nur abgibt, dann werden sie eben nicht gefördert und die Kinder, die dann von den Großeltern geholt werden und zu Hause mit den Großeltern diskutieren können und nicht in so einem Hort sind, haben eben dann auch Privilegien, also es ist gar nicht so, wie man denkt, so, ach, alle im Kollektiven und super und die Mütter sind dann frei. Nee, also es geht eigentlich nur, wenn man auch bestimmte Wünsche und Ziele für seine Kinder hat, wenn man eben noch eine Unterstützung von einer anderen Generation hat.
und mit betrogene Generationen, das verstehst du dann auch so, dass eben diese Mental Load und die Care-Arbeit noch nicht so Thema waren, sondern eher so, jetzt können doch alle arbeiten gehen und wählen und so. Und jetzt sind wir doch alle gleichberechtigt, ohne dass gesehen würde, was in der Sozialisierung eben noch alles auf die weibliche Person irgendwie abgelegt wird, oder?
Ja, genau. Genau, also ich meine, es fängt ja schon an, wenn man schwanger ist, ja, also die ganzen Vorsorgeuntersuchungen und so weiter.
Oder schon die Vorbereitung, wer kümmert sich darum, wann man schwanger werden kann?
Genau, und das ist halt was jetzt, was vom kapitalistischen System total ignoriert wird. Und wenn man jetzt eben denkt so, ja, ich meine, wenn man jetzt so einen sicheren Beruf hat wie Beamte, dann kann man vielleicht da auch relativ bequem, obwohl man eben dann immer noch ein geringeres Gehalt hat. Die Gehälter sind ja auch nicht gleich bei Männern und Frauen, auch beim Beamten. Und ich habe zum Beispiel auch mal so einen Tweet gesehen von einer Frau, die gesagt hat, wir haben zusammen, ein Lehrerkollege und ich, also zwei Lehrer, wir haben unsere Karriere zusammen angefangen, aber er verdient jetzt 1.000 Euro mehr als ich. Wie kann das sein? Ich habe doch genauso lange gearbeitet, ich habe aber eben Kinder gekriegt. Und ja. Von daher ist es eigentlich eine Illusion. Ja. Aber es ist zum Glück, ist diese Illusion ja heute, wird ja heute diskutiert. Das ist eben der Vorteil, denke ich.
Voll. Ich würde voll gerne noch wissen, wie es dann bei dir, wie hat es dann funktioniert, dass du jetzt plötzlich drei Kinder hattest nach dem ersten Kind? Wie bist du da hingekommen sozusagen?
Ich habe einfach nochmal einen Partner gehabt, mit dem ich auch nochmal Kinder bekommen habe. Wir haben sogar insgesamt 6 Kinder zusammen.
Patchwork-Familie. Sozusagen.
Genau, und ich meine, darüber hätte ich jetzt auch noch ein Kapitel schreiben können, weil wir auch 9 Jahre zu 8 in einem Haus gelebt haben. Also ich praktisch viele Jahre mich um eine Großfamilie gekümmert habe. Aber das, also ich wollte jetzt auch nicht das ganze Buch, das ist ja, soll ja vielstimmig sein und jetzt nicht, sonst hätte ich es eben alleine geschrieben, aber ich fand das ist dann eben eine begrenzte Dimension. Also ich hätte jetzt über Mutterschaft dann nur schreiben können.
Aber du könntest bestimmt auch noch selber ein ganz eigenes Buch schreiben über deine ganze Geschichte. Also ich hätte hier gerne weitergelesen.
Ja, danke. Brauche ich ja nur die Zeit für.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da können wir auch nochmal zurückkommen. Hast du dein Diplom eigentlich gemacht, als du auch schon Kinder hattest?
Ja, ich habe meine Tochter im dritten Semester bekommen.
Beim kreativen Schreiben?
Nee, das war, also ich habe das kreative Schreiben, das war so ein, in Tübingen gibt es die Möglichkeit, das als Nebenstudium sozusagen zu machen. Und man kann auch nur Kurse belegen oder man kann bis zum Diplom machen. Und ich habe eben Ethnologie studiert und habe dann Ethnologie und Erziehungswissenschaften und dann den Doktor in Ethnologie und Geschichte gemacht. Also in Frankreich und Deutschland den Doktor gemacht.
Okay, und da hattest du dann aber auch schon mindestens ein Kind, ne?
Ja.
Und du warst alleine.
Ja.
Respekt. Und wie machst du das jetzt, wenn du so Zeit zum Schreiben brauchst und möchtest oder in diese kreativen Mindset auch irgendwie reinkommen musst, ja, zum Schreiben? Hast du da irgendwelche Tipps oder Strukturen, die du da anwendest?
Also viele Leute schreiben nachts. Ich kann am besten morgens schreiben. Oder manchmal, wenn ich nachts wach werde, ein paar Stunden geschlafen habe und dann wieder schlafe. Aber dann muss halt auch der Rahmen irgendwie da sein, also zum Beispiel Ferien sein oder sowas. In den Ferien kann ich das machen, dass ich nachts um 2 aufstehe und bis 5 schreibe und dann nochmal schlafe. Aber sonst ist es halt sehr schwer. Also es gibt, ich habe so einen Text veröffentlicht, so eine Erzählung auf 54 Books. Und da mache ich auch neulich demnächst eine Lesung bei dieser Seite Other Writers. Da geht es um, da erzähle ich, wie ich mit meinen Kindern in einem Stipendium war und da mich organisiert habe zu schreiben. Es geht ab, der Abschied vom Engel, also es geht um so, Virginia Woolf hat ja ein Zimmer für sich alleine. Mhm. Und sie hat auch darüber geschrieben, dass Frauen, die schreiben wollen, den Engel im Haus töten müssen. Und wie geht das mit Kindern? Also da geht dieser Text drum.
Für was war eigentlich dein Text, den du veröffentlicht hast, in Kinderkriegen? Für wen war der ursprünglich gedacht? Zu welchem Anlass hattest du den geschrieben?
Meinst du den über die Schneeflocke oder den über die Herztöne hören?
Den über die Herztöne. Ich wusste nicht, dass da ein zweiter drin ist. Den Schneeflockentext, den habe ich noch gar nicht gelesen.
Der ist am Ende. Also den Herztöne hören Text habe ich für den Sammelband geschrieben.
Okay, also es ist ein ganz aktueller Text dann eigentlich, wo du aus deiner Erinnerung geschöpft hast.
Ja, und dann den Text über die Schneeflocke, den hatte ich für eine andere Gelegenheit, irgendeine Ausschreibung geschrieben und den hatte ich noch. Und wir hatten dann auch jemanden, der eigentlich darüber schreiben wollte, also ein Paar, das eben mit einer Leihmutter ein Kind bekommen hat. Und auch ein bisschen mehr aus der Perspektive der Frauen. Aber die musste dann leider absagen, weil sie einfach wegen Corona Probleme hatte. Und dann hatte ich eben diesen Text und dann haben wir den Text noch reingenommen. Also wir hätten gerne zu dem Thema so Embryonspende oder so noch jemand anders gehabt. Aber das hat sich wegen der Situation leider nicht so ergeben. Aber ich meine, es ist auch eine wahre Erfahrung. Also da geht es um eingefrorene Zellen, also wie das ist, dass man Zellen einfriert. Und das, ich habe das jetzt nicht gemacht, aber man, also vielen Frauen wird ja auch geraten, mit Anfang 30 ihre Eizellen mal einfrieren zu lassen, wenn sie mit 50 dann doch noch Kinder wollen. Und ich reflektiere in dem Text darüber, dass wir von einer künstlichen Befruchtung noch ein Embryo hatten und uns entscheiden mussten, was passiert damit? Und ich fand es persönlich sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen. Mein Mann ist da anders mit umgegangen. Und ich habe da mal überlegt, wie machen das andere? Also, wie geht's da anderen Leuten mit? Wir sind ja nicht die einzigen Eltern, die Kinder bekommen haben und vielleicht noch ein paar Eizellen übrig haben oder Embryonen sogar. Und ich habe dann gemerkt, dass das eine Frage ist, die gar nicht so behandelt wird, weil es gibt irgendwie, es gibt wirklich sehr viele Embryonen, die auf Halde liegen, wie Eltern so in der Natur verschwunden sind, gar nicht mehr erreichbar sind, weil sie sich vielleicht diese Entscheidung gar nicht stellen wollen, weil es vielleicht dann eine psychologische Betreuung für geben müsste oder auch mehr Informationen, weil man kriegt dann nur so einen Zettel, jedes Jahr wollen sie ihren Embryon weiter einfrieren oder nicht? Wenn ja, dann zahlen sie bitte jetzt. Und wenn nicht, dann müssen sie sich entscheiden, wird er weggeschmissen, wird er für die gespendet oder für die Forschung benutzt?
Also der könnte jetzt auch wem anderes eingesetzt werden, theoretisch der Embryo, wenn ihr sagen würdet, ich spende ihn?
Wir haben ihn gespendet, aber ich fand diese Entscheidung sehr schwer, weil wir haben zwei Kinder, zwei Söhne, die waren da so 7, wenn wir jetzt den Embryo spenden und ein anderes Paar wird damit schwanger, dann kann es ja sein, dass ein Mädchen ist und dass die sich dann irgendwann wieder treffen, weiß man ja nicht. Ist ja anonym und so. Und das sind halt so Fragen, die finde ich heute extrem wichtig. Und da haben wir in dem Buch vielleicht noch zu wenig Menschen finden können, die darüber schreiben. Weil ich glaube, es ist auch ein Tabuthema. Also,
und es ist ja voll toll, dass ihr es dann aufgegriffen habt und eben dadurch vielleicht die Möglichkeit macht, dass es weiter besprochen wird, die Möglichkeit gibt und anderen Menschen vielleicht dazu anregt, sprecht darüber. Ich finde das so cool. Ich bin gerade voll schade, dass ich den Text noch nicht gelesen habe. Hätte ich bestimmt auch noch 1000 Fragen dazu.
Ja, ich meine, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich habe in meiner Verwandtschaft jemanden, also das ist so ein Symptom, das passiert oft nach einer Geburt, wenn die nicht so gut läuft, dass die Gebärmutter dann anfängt, Krämpfe zu entwickeln. Und gerade jetzt so mit künstlich, also die Geburt wurde künstlich eingeleitet und das war auch ein unerfahrener Arzt im Krankenhaus und die hat dann Blutungen bekommen, die haben nicht mehr aufgehört und wäre fast gestorben. Also ihr musste die Gebärmutter nach ihrem ersten Kind rausgenommen werden und sie wurde nur gerettet, weil super viele Freunde dann ganz spontan Blut gespendet haben. Es war richtig dramatisch und meine Stieftochter zum Beispiel hat auch eine Freundin, deren Tante zur selben Zeit praktisch in einem anderen Land in Italien daran gestorben ist, an diesem Symptom, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Und sie hat praktisch nach ihrem ersten Kind ihre Gebärmutter verloren. Was ich ja auch total traumatisch finde, wenn man gerade Familie gegründet hat und eigentlich so dieses Familienideal, also man möchte jetzt noch 2, 3 Kinder haben, hat. Und sie konnte dann eben nur Kinder kriegen, indem sie in der, ich glaube, es war Ukraine, eine Leihmutter engagiert hat. Und hat dann aber so auf Facebook Fotos gepostet, wo sie so schwanger war mit ihrem Mann und so, weil sozial ist es halt sehr schwer und sie wohnen auch nicht in Deutschland, sondern in einem anderen Land. Das finde ich auch, wie geht man damit um, wenn man ja das Kind zum Beispiel von der eigenen Eizelle, aber von einer anderen Frau ausgetragen hat, wurde.
Weil es ist ja mega komplex, auch was da alles mit reinspielt. Also in meinem Kopf macht da auch ganz viel, Frauen werden dann Frauenkörper als Ware und gleichzeitig eben auch gehört zu haben. Ja, aber wenn dann Gesetze dagegen kommen, dann gehen die Frauen auch die diesen Beruf vorher gehabt haben, auf die Straße, weil das ist ihre Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ich finde es einfach super komplex, aber dann auch zu lesen in dem Text von dem schwulen Paar mit Leihmutterschaft, dass es eben schon sehr komisch ist von dieser Börse oder wie auch immer man das bezeichnen kann, wie das denn stattfindet und dass er eben halt gar nicht so die Möglichkeit hatte, so richtig persönlich Kontakt zu der Leihmutter aufzunehmen. Und ich glaube, da gibt es einfach viel bessere Wege und vielleicht ist es ja auch dadurch, dass diese Texte in dem Buch stehen, dann wieder wird das mehr zum Thema und Menschen können sich darüber austauschen, wie sie sich das eigentlich wünschen und dass es auch möglich sein sollte, dass Menschen hier in Deutschland, wenn sie Lust haben, ich habe mit zwei Freundinnen gesprochen, die gesagt haben, sie hätten eigentlich voll Bock, schwanger zu werden, aber sie wissen gerade nicht, ob sie nochmal Eltern werden wollen. Und warum kann es dann nicht möglich sein, einfach schwanger zu werden für wen anderes und das Kind dann abzugeben? Das finde ich super blöd eigentlich.
Ja, also das ist auch eine Frage, die sich der Politik mehr stellen muss, die selbst in der Politik ein Tabu ist. Und eine Freundin von mir, die hat neulich ich glaube, das gibt es auch noch auf YouTube, die hat so eine Diskussionsrunde, die war von der FDP geleitet, da ging es auch um Leihmutterschaft. Und halt so der Gedanke, kann man das so sehen wie eine Organspende? Wie geht man damit um? Kann ich dir auch noch gleich schicken, den Kontakt zu ihr. Also die macht da auch viel. Das ist ja, kann auch vielleicht für dich interessant sein. Ich muss nämlich auch gleich aufhören, weil ich meine Kinder zum Mittagessen holen muss.
Ja, darf ich dich noch ganz kurz fragen?
4 Minuten haben wir noch.
Ja. Wie kam das bei euch denn aber dazu, dass ihr die künstliche Befruchtung gemacht habt?
Weil ich hatte keine Eileiter mehr. Also ich hatte eine Eileiterschwangerschaft und ich weiß gar nicht, also ich glaube, das wird auch in dem Text erwähnt.
In dem Text wahrscheinlich, ne?
Ja, kannst du ja auch nochmal durchlesen, mich fragen. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie genau ich darüber in dem Text schreibe, aber es ist halt auch so eine Thematik, also zum Beispiel, wie man mit Verhütung umgeht. Und also mir haben irgendwann auch Frauenärzte empfohlen, die Spirale zu benutzen. Aber durch die Spirale, also werden so Eileiterschwangerschaften praktisch provoziert oder es kann dann zu Infektionen kommen, die dann nicht mehr weggehen. So war es bei mir und ich habe dann meine Eileiter verloren. Und der Arzt, der dann die künstliche Befruchtung durchgeführt hat, hat dann gesagt, ja, also ich verschreibe nie einer Frau eine Spirale, wenn sie noch Kinder will. Also es ist halt diese ganze Gynäkologie und wie mit Körper umgegangen wird, ist auch ein Riesenfeld. Also wir haben auch da einer der letzten Texte, Simone Hoffmann, Fruchthülle und Geburtskanal, wo es um den Körper geht, also wie mit dem Körper umgegangen wird. Sie schreibt dann auch, die ist Ärztin und die Simone Hoffmann, das auch ganz witzig ist, weil die Nicola Richter und ich kennen sie schon lange und die war bei meiner ersten Geburt dabei. Also sie ist dann auch Ärztin geworden und so. Ja, also sie hat auch Frauen begleitet, die Magersucht hatten und wie die mit Körper umgehen. Also da spricht sie so, wie sie den Frauen Farben vorlegt und das ist ganz interessant, auch der Text.
Und, der ist auch in der Anthologie und ich habe ihn noch nicht gelesen.
Ja, genau, das ist einer der letzten.
Ich freue mich schon so. So schnell habe ich schon lange kein Buch mehr gelesen.
Ja, und genau, also wie wird mit Frauenkörpern in unserer Gesellschaft umgegangen? Ja, also weil einerseits, also Ärzte gehen auch wirklich manchmal einfach, das erzähle ich ja auch bei dem, wie man einem die Pille dann verschrieben wird und so weiter, einfach nur um, als wenn man halt so, so eine Maschine, die dann reproduziert. Und also wir müssen uns ja auch darauf vorbereiten, dass wir irgendwann von Geburtsmaschinen wirklich ersetzt werden. Also ich denke mal, das, was man in dem Film Matrix sieht, so weit sind wir davon gar nicht mehr entfernt, obwohl man es gar nicht so, sich das gar nicht so bewusst macht oder auch so bewusst denken will, aber
ist eigentlich also, auch praktisch in einem kapitalistischen System, weil dann fällt die Schwangerschaftszeit ja auch weg, ne? Dann werden Leute nicht mehr für 19 Monate ausgenockt.
Ja, also ich meine überhaupt das ganze Zellproduktion und Organspende. Also der menschliche Körper wird, wir sind ja schon so, dass wir uns nur noch heute über, also virtuell praktisch treffen können, ja, und was passiert eigentlich mit dem Körper, mit dem Gehirn und so? Wird man vielleicht irgendwann nur noch ein Gehirn sein, das irgendwie so irgendwo angeschlossen ist? Auch so ein bisschen wie bei diesem Kinderfilm, Wall-E, wo die Leute einfach nur auf so liegen. Und Wall-E heißt er, glaube ich, holt sie dann wieder zurück auf die Erde.
Kenne ich, glaube ich, gar nicht. jetzt musst du wirklich gleich gehen. Vielleicht eine allerletzte Frage. Eine positive, weil ich habe mir einmal aufgeschrieben, also als Schlussfrage, dass ihr in dem Chat am Anfang von dem Buch ja von positiver Lebensenergie schreibt. Und ich wollte dich fragen, ob du, vielleicht ist das auch zu groß, aber ob du mir sagen kannst, was das für dich bedeutet mit der positiven Lebensenergie und die zu behalten und zu leben.
Ja, das ist sehr schwer, obwohl, finde ich, gerade heute so in der Pandemie-Situation, diese, wo findet man die? Also, ja, ich meine, das ist dann für mich schon manchmal so, dass ich die in dem Lachen meiner Kinder sehe oder so und dann denke so, oh Gott, hoffentlich schaffen wir es oder schafft die Welt es für sie, dann wieder einen Lebensraum oder eine Lebenswirklichkeit zu schaffen, in der man einfach in der Natur leben kann, ja, entspannter oder so, weil ich meine, die Pandemie, dass das alles so schnell geht und so dramatisch, hängt ja auch mit der Umweltverschmutzung zusammen. Ja. Und das meinen wir, glaube ich, damit, dass man halt so das sich bewahrt. Aber du kannst mich gerne auch nochmal, also hör dir alles an und so. Wir können auch gerne nochmal in ein paar Wochen spontan uns einen Link schicken und.
Ja, ich bin voll begeistert. Ich glaube, es ist voll cool. Ich habe auch richtig Lust, das halt bald zu machen, auch wegen eurer Veröffentlichung jetzt, das bald vielleicht rauszubringen.
Ich schicke dir auf jeden Fall das, also Writers, das kannst du ja auch anschauen, weil die sprechen bestimmt auch mit dir, die verantwortlich.
Top. Okay. Vielen Dank dir.
Ich wünsche dir ein
gutes Mittagessen.
Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und eine Entscheidung, die dich glücklich macht.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Ich freue mich total über das Interview mit Barbara Pebeling und ich hoffe, dass es auch für die Hörenden interessant ist. Ich finde es schön, dass sich dadurch so eine Art Vernetzung auch öffnet von Projekten, die auf verschiedene Weise und mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen zum gleichen Thema arbeiten. Ich habe vor Aufregung natürlich wieder vergessen, Sachen zu sagen oder zu fragen. Und an anderer Stelle kam mir dann mein Harmoniebedürfnis in die Quere. Neben dem, dass Antje Schrupp davon geschrieben hat, dass wir in einer Zeit nach dem Patriarchat leben würden, wo ich ja total widersprechen würde, hatte ich bei dem, was ich bisher gelesen habe, nochmal so einen Moment des großen Widerstands. Und davon will ich jetzt noch kurz erzählen, weil ein Autor schreibt in der Geschichte Vater werden wollen. Väter kriegen keine Kinder. Es ist genau andersrum. Kinder machen Väter. Ohne Kinder ist man kein Vater. Oder vielleicht doch? Ja, und das ist jetzt natürlich aus dem Kontext genommen. Aber wenn es so im übertragenen Sinne gemeint wäre, müsste es ja mehr so heißen. Eltern kriegen keine Kinder. Es ist genau andersrum. Kinder machen Eltern und so weiter. Und da denke ich mir, wie Barbara im Gespräch ja auch schon meinte, es wäre wünschenswert, da noch viele andere, weitere Perspektiven zu hören. Eben auch von Transmännern oder transmännlichen Personen oder nicht-binären Personen, die schwanger werden und gebären. Ich packe jetzt auch noch zwei Instagram-Accounts in die Shownotes von Transpapas, denen ich dort folge. Und auch hier habe ich Fragezeichen, weil ja, einerseits die Sichtbarkeit so wünschenswert und so wichtig auch ist und gleichzeitig finde ich schon diskutierbar, ob es in Ordnung ist, Kinder so ins Netz zu stellen, die da noch nicht mitbestimmen können, die ja auch noch kein Wissen darüber haben, was das bedeuten kann. Ja, auch da zeigen sich eben Widersprüche, die wohl schwer auflösbar sind. Ja, und ich freue mich jetzt aufs Weiterlesen und ich bin gespannt, welche Perspektiven mich im Buch noch erwarten. Das war Kinder oder keine, ein Podcast zu Gedanken, Erfahrungen, Einstellungen und Entscheidungen zum Thema Kinderkriegen, kinderfrei bleiben und Kinder begleiten.